Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rakers.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der Schweizer Gianni Infantino ist neuer Präsident des Fußball-Weltverbandes. Der 45-Jährige setzte sich auf dem außerordentlichen FIFA-Kongress in Zürich im zweiten Wahlgang gegen den Favoriten Scheich Salman aus Bahrain durch. Nach den Skandalen bei der FIFA wolle er den Fußball wieder ins Zentrum rücken, kündigte Infantino nach seiner Wahl an. Am Vormittag hatten die Delegierten bereits umfangreiche Reformen beschlossen.
Für wenige Momente wirkte er fassungslos, dann folgte Freudentaumel und minutenlange Gratulationen. Das Ergebnis kam überraschend früh und überraschend war auch, dass Gianni Infantino das Rennen machte, nicht sein Rivale Scheich Salman. Der UEFA-Generalsekretär aber hatte einen rastlosen Wahlkampf rund um den Globus geführt, großzügig neue Posten, mehr WM-Teams und Geld versprochen. Diese Strategie ging auf. Wir werden die FIFA wiederherstellen und die Achtung vor der FIFA. Die ganze Welt wird uns und auch Ihnen applaudieren für das, was wir in Zukunft bei der FIFA tun. Scheich Salman hatte zuvor eindringlich vor einem Ende des Weltverbands gewarnt. Kein Wort allerdings zu Menschenrechtsverletzungen in seiner Heimat. Das Thema hatte seinen Wahlkampf schwer belastet. Es geht ums Überleben der FIFA. Ich jedenfalls möchte deren Existenz nicht aus Wahlkampfgründen aufs Spiel setzen. Wir müssen verantwortlich handeln. Am Vormittag passierten einschneidende Reformen den Kongress. Die Kernpunkte: eine Machtbeschränkung für den Präsidenten, mehr Entscheidungsgewalt für den Generalsekretär, eine Amtszeitbeschränkung von maximal 12 Jahren und eine Frauenquote im neu geschaffenen Rat, der das Exekutivkomitee ersetzt. Eine gute Vorlage für den neuen Präsidenten.
Infantino haftet das Image des geschmeidigen Apparatschiks an. Beim Kernthema Reformen legte er einen gewagten Zickzackkurs hin. Und allzu großzügig versprach er Verbänden und Funktionären Geld und Posten. Dennoch ist er für die FIFA eine eher gute Wahl. Mit Scheich Salman hätte der Weltverband wegen des Themas Menschenrechte unter Dauerbeschuss gestanden.
Spitzenverbände der Wirtschaft haben sich heute ausdrücklich hinter die Flüchtlingspolitik von Kanzlerin Merkel gestellt. In einer gemeinsamen Erklärung unterstützen sie die Bemühungen der Bundesregierung für eine europäische Lösung. Nur durch EU-weite solidarische Anstrengungen seien die Herausforderungen für Deutschland zu meistern. Merkel sagte den Unternehmern Erleichterungen zu, um Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt zu integrieren.
Nichts fürchtet die deutsche Wirtschaft so sehr wie dauerhafte Grenzkontrollen. Die würden den Unternehmen schaden, Arbeitsplätze kosten. Und deshalb bekommt die Kanzlerin heute ungewöhnlich viel Lob für ihre Politik.
Wir ermutigen Sie, wir haben Respekt, wie Sie sich für Europa einsetzt, für Schengen einsetzt, für eine solidarische Lösung des Problems. Europa ist nicht das Problem, Europa ist die Lösung.
Merkel betont, dass die eigentliche Bewährungsprobe noch bevorstehe. Um Flüchtlinge leichter in Arbeit zu bringen, verspricht sie weiteren Bürokratieabbau.
Dass wir Einarbeitungsmöglichkeiten schaffen, Erprobungsphasen schaffen, die Praktika verlängern, also alles Dinge, die, ohne dass wir den Mindestlohn in Frage stellen, da sind Sie ja auch alle mit uns einer Meinung, doch mehr Flexibilität schaffen und den einzelnen Flüchtlingen gerecht werden.
Efrem Nengasi ist einer von ihnen. Vor 2 Jahren aus Eritrea geflohen, macht der 26-Jährige in einem kleinen bayerischen Ort an der Grenze zu Österreich seit Oktober eine Schreinerlehre. Seine schlechten Deutschkenntnisse sind kein Problem, dass er als Asylbewerber das Land nicht verlassen darf, manchmal schon.
Fast die Hälfte meiner Kundschaft ist in Österreich und wir müssen da logischerweise hin montieren und Efrem kann nicht mit.
Ein kleines Beispiel, das aus sehr spezieller Perspektive belegt, so manches Problem gäbe es bei einer europäischen Lösung nicht. Zurück zum Spitzengespräch. Die Forderung ihres Vizekanzlers Gabriel nach einem Sozialpakt lehnt Merkel mit dem Hinweis ab, es gäbe genügend vereinbarte Regierungsprojekte, die noch nicht realisiert seien. Auf die Mahnung des SPD-Vorsitzenden, die Menschen dürften nicht den Eindruck bekommen, für Bankenrettung und Flüchtlinge seien Milliarden da, nicht aber für die Bedürfnisse der einheimischen Bevölkerung, geht sie nicht ein. Das übernimmt die Wirtschaft.
Wenn man permanent schlechte Nachrichten verbreitet, dann entwickelt sich genau dieses Gefühl. Und vielleicht ist es an der Zeit, auch in der Öffentlichkeit deutlicher zu sagen, dass das Glas nicht halb leer, sondern halb voll ist. Wir sind so stark. Wir können, wenn wir die richtigen Schritte einleiten, das alles machen.
Auf gut Deutsch, wir schaffen das. Und das hört die Kanzlerin gerade in München besonders gern.
Bundespräsident Gauck hat an die EU-Mitgliedstaaten appelliert, in der Flüchtlingspolitik zusammenzuarbeiten. Die Gemeinschaft drohe an dieser Frage zu zerbrechen. Es fehlten Ideen für gemeinsame Positionen und denkbare Kompromisse, sagte Gauck bei einem internationalen Gesprächsforum im Schloss Bellevue. Dazu waren unter anderem Vertreter aus Politik und Medien eingeladen.
Europa in der Krise, Deutschland weitgehend isoliert. Der Bundespräsident zeigt sich besorgt. Der EU-interne Streit um die Flüchtlingsfrage drohe, Europas Grundgefüge zu erschüttern.
Es kann, nein, es darf doch nicht sein, dass die Europäische Union sich selbst demontiert und das Einigungswerk von Jahrzehnten an der Flüchtlingsfrage zerbricht.
Grenzzäune, regionale Obergrenzen und europäische Quoten, das wäre ein Kompromiss, der für manche zwar unbefriedigend sei, aber Europa am Leben halten könne, so Gauck. Die Deutschen fordert er auf, die Unzufriedenheit mit Entscheidungen der Bundesregierung nicht an den Flüchtlingen im Land auszulassen.
Richtet eure Unzufriedenheit und eure Wut nicht gegen jene, die viel schwächer und viel verletzlicher sind, als ihr es seid. Isoliert die Hetzer, die Brandstifter, die Gewalttäter.
In Bautzen und damit erneut in Sachsen war zuletzt eine geplante Flüchtlingsunterkunft unter Beifall abgebrannt. Ministerpräsident Tillich gestand heute im Bundesrat ein, in seinem Land laufe etwas grundlegend falsch.
Sachsen hat ein Problem mit Rechtsextremismus und das ist größer, als es der eine oder andere bisher wahrhaben wollte.
Ein zerknirschter Bundesratspräsident und Landesvater. Am Montag will Tillich im sächsischen Parlament auf einer Sondersitzung parteiübergreifend über den Umgang mit rechter Gewalt beraten.
In einem Kieler Einkaufszentrum sind drei junge Frauen von mehreren Männern mit Migrationshintergrund massiv belästigt worden. Wie die Polizei heute mitteilte, seien die Mädchen gestern Abend verfolgt und gefilmt worden. Sexuelle Übergriffe wie in Köln habe es nach ersten Ermittlungen nicht gegeben. Zwei Asylbewerber aus Afghanistan und zwei weitere Verdächtige wurden vorübergehend festgenommen. Sie hatten beim Eintreffen der Polizei Widerstand geleistet. Schleswig-Holsteins Innenminister Stut nannte die Belästigungen nicht hinnehmbar.
Nach drei Monaten Untersuchungshaft sind zwei regierungskritische Journalisten der türkischen Zeitung Cumhuriyet vorläufig freigelassen worden. Zuvor hatte das Verfassungsgericht das Vorgehen gegen den Chefredakteur und den Bürochef in Ankara für nicht rechtens erklärt. Das Verfahren gegen Can Dündar und Erdem Gül wird allerdings fortgesetzt. Beiden droht lebenslange Haft. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen Spionage und Veröffentlichung geheimer Informationen vor. Hintergrund war ein Bericht der Journalisten über angebliche Waffenlieferungen der Türkei an Extremisten in Syrien.
In Syrien soll um Mitternacht die geplante Waffenruhe in Kraft treten. Bisher gingen die Angriffe der syrischen und russischen Armee auf die Rebellen aber offenbar nicht zurück. Oppositionsnahe Beobachter berichten von Luftangriffen in mehreren Landesteilen. Zahlreiche Rebellengruppen haben der Feuerpause ebenfalls zugestimmt, bezweifeln aber, dass sie halten wird.
Das größte Bündnis der syrischen Opposition hat der Feuerpause zumindest für zwei Wochen zugestimmt, aber in Aleppo sind viele Kämpfer davon nicht überzeugt. Die sogenannte Levante-Front kämpft gegen die Terrormiliz IS und das syrische Regime. Sie gilt als einigermaßen gemäßigt und wird vom Westen unterstützt. Ich bin komplett gegen die Feuerpause, so der Kommandant. Das Regime ist korrupt. Es hat zugelassen, dass wir jetzt vom Iran und Russland besetzt sind. Von einem russischen Luftwaffenstützpunkt in Syrien aus soll die Einhaltung der Feuerpause überwacht werden. Russlands massive Unterstützung von Syriens Machthaber Assad im Kampf gegen die bewaffnete Opposition hat Assads Bodentruppen Geländegewinne ermöglicht. Nun sollen die Waffen ruhen.
Jetzt hoffe ich, dass wir erleben werden, morgen, dass die Vereinbarung, um die lange gerungen worden ist, auch tatsächlich die Lage verändert und sich eine Beruhigung in Syrien ergibt.
Doch auch das Gegenteil ist möglich. An der syrisch-türkischen Grenze nehmen die Spannungen zu. Syrische Kurdenmilizen, ebenfalls vom Westen unterstützt, haben Dörfer in Grenznähe von den Rebellen erobert. Die türkische Regierung droht den Kurden mit Angriffen, sollte die Türkei sich bedroht fühlen. Zudem dürfen die Terrormiliz IS und die Al-Qaida-Nein-Nusra-Front auch während der Waffenruhe angegriffen werden. Al-Nusra ist aber mit Gruppen verbündet, die die Feuerpause akzeptiert haben. Bomben auf Al-Nusra dürften auch diese Rebellen treffen. Die Angriffe auf die bewaffnete Opposition gingen heute weiter. Machthaber Assad ließ auch Daraya bei Damaskus bombardieren, denn dort gebe es Al-Nusra-Kämpfer. Bewaffnete Oppositionsgruppen vor Ort bestreiten das.
Bei der Parlamentswahl im Iran gab es heute einen großen Andrang. Es ist die erste Abstimmung seit der Unterzeichnung des historischen Atomabkommens mit dem Westen vor gut einem halben Jahr. Die Wahl gilt als Stimmungstest für den Reformkurs von Präsident Rouhani. Im Parlament sind seit Jahren seine politischen Gegner an der Macht, Konservative und Hardliner.
Mehrere Male wurde die Öffnung der Wahllokale verlängert. Bis in den späten Abend reihen sich die Menschen in Teheran in die Schlangen vor den Wahlurnen, um ihre Stimme abzugeben. Er hat sein Ziel erreicht. Der Revolutionsführer rief schon seit Wochen die Bürger zur Wahl auf, auch um das politische System von ihnen noch einmal bestätigt zu bekommen. Doch viele Iraner kamen heute nicht deshalb schon am frühen Morgen zur Wahl. Viele kamen, weil sie wieder Hoffnung geschöpft hatten, Hoffnung auf Reformen. Obwohl im Vorfeld über 90% der Reformkandidaten durch den Wächterrat nicht zugelassen wurden, dem Gremium, das die Kandidaten auf Islam und Systemkonformität prüft und aussortiert. Den Bürgern blieb nur Boykott der Wahl oder der Liste ihre Stimme zu geben, die hinter der Politik der Öffnung von Präsident Rouhani steht. Die Wahl ist eine Machtprobe zwischen Hardlinern auf der einen Seite und einer Koalition aus Reformern und gemäßigten Kräften, die Präsident Rouhani nahestehen. Wenn wir, die Reformer, an die Macht kommen, dann wird es schneller Fortschritt und Wachstum im Land geben. Das ist unser Ziel. Zugleich startete am Morgen auch die Wahl der 88 Vertreter im Expertenrat. Ein einflussreiches Gremium im Iran, denn er entscheidet über den nächsten Revolutionsführer, das geistliche Oberhaupt der Islamischen Republik. Er ist derjenige, der die Leitlinien der Politik bestimmt.
Erhalten die Reformer nach 12 Jahren zum ersten Mal wieder die absolute Mehrheit im Parlament, wäre das ein enormer Sieg für sie. Präsident Rouhani wäre dadurch innenpolitisch auch gestärkt.
Auch auf tagesschau.de befassen wir uns mit der Wahl im Iran. Unter anderem beleuchten wir ausführlich die Machtverhältnisse in der Islamischen Republik. Auch die Iren wählen heute ein neues Parlament. Letzte Umfragen deuten darauf hin, dass die Mitte-Links-Koalition von Premierminister Kenny ihre Mehrheit verlieren wird. Dem bisherigen Koalitionspartner, der linksgerichteten Labour-Partei, werden Stimmenverluste vorhergesagt. Kenny hatte im Wahlkampf auf die gute Konjunktur in Irland verwiesen. Gegen seinen Sparkurs gibt es aber starken Widerstand. Die Auszählung der Stimmen beginnt erst morgen.
Baustellenbesichtigung im Berliner Stadtschloss. Bundesbauministerin Hendricks und Kulturstaatsministerin Grütters haben heute über die Fortschritte beim Wiederaufbau informiert. Das preußische Schloss soll 2019 als Ausstellungs- und Kulturzentrum wiedereröffnet werden. Nach Angaben des Bauministeriums liegt das Projekt im Zeit- und Kostenrahmen. Im Januar hatte der damalige Manager des Wiederaufbaus überraschend seinen Rückzug bekannt gegeben, aus Protest gegen nachträgliche Änderungswünsche.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 27. Februar.
Zwischen dem Hoch bei Mitteleuropa und dem Tief, das zum Mittelmeer zieht, strömt in den Süden Deutschlands vorübergehend etwas mildere Luft. In der Nacht ist es teils wolkig, teils klar, vor allem im Norden und Osten sowie zwischen Schwarzwald und den Bayerischen Alpen breiten sich örtlich Nebel- und Hochnebelfelder aus. Sobald diese sich aufgelöst haben, ist es am Tag vielerorts freundlich, fast ungestört scheint die Sonne im Westen, später auch im Süden. In der Nacht 1 Grad an der nordfriesischen Küste, minus 8 Grad an den Alpen. Am Tag 2 bis 11 Grad. Am Sonntag halten sich im Norden und Osten hochnebelartige Wolken, sonst ist es teils wolkig, teils freundlich und trocken. Am Montag muss im Südosten teilweise für längere Zeit mit kräftigen Schnee- und Regenfällen gerechnet werden. Am Dienstag kommen von Nordwesten neue Regen- und Schneefälle auf.
Um 21.45 Uhr fragt Karin Miosga in den Tagesthemen, wie reformfähig ist die FIFA unter dem neuen Präsidenten Infantino und Facebook-Tage in Berlin. Zuckerberg überlässt nichts dem Zufall. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.